Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Tag. Und wir sprechen über eine Frage, die uns von ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder erreicht in den letzten Wochen, seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Denn immer wieder lesen und hören wir in den Nachrichten:
Bei einem russischen Angriff wurde nach ukrainischen Angaben auch ein großes Getreidesilo im Osten des Landes getroffen, wie dieses Video auf Telegram belegen soll.
Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Ignat, schrieb auf Facebook, die russische Armee habe mehr als 20 Raketen auf die Ukraine abgeschossen. Die Luftabwehr der Ukraine habe wiederum 8 russische Marschflugkörper abgefangen. Diese militärischen Details sind unabhängig nur schwer überprüfbar.
Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben den Flughafen von Odessa im Süden des Landes angegriffen. Dabei sei die Landebahn so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr benutzt werden könne, teilte das ukrainische Militär mit. Das russische Militär hat den Angriff auf den Flughafen der drittgrößten Stadt der Ukraine bisher nicht bestätigt.
Verweise darauf, dass die russische bzw. die ukrainische Seite dieses oder jenes mitgeteilt hat. Und daraus werden dann Nachrichten aus den Informationen, aus den Aussagen von Kriegsparteien. Hörerinnen und Hörer fragen uns deshalb, sollte eine seriöse Sendung, sollte ein seriöser Sender überhaupt eine Nachricht verbreiten, die nicht belegt ist, die von einer Kriegspartei stammt? Darüber reden wir heute, weil uns unter anderem Herr Sturmberg geschrieben hat.
Mein Name ist Georg Sturmberg, bin langjähriger Hörer des Deutschlandfunk und mich hat einfach interessiert, wie Ihre Arbeit als Journalisten ist, mit den Bildern umzugehen und diese zu verifizieren.
Herr Sturmberg, wenn Sie hören Informationen oder Aussagen von russischer Seite oder von ukrainischer Seite, wie kritisch hören Sie dann hin?
Ich versuche mir ein Bild zu machen und das Bild ist eigentlich schwarz-weiß, was ich bekomme. Mhm. Schwarz ist die russische Seite. Und die könnte gar nicht schwärzer sein. Ich meine, wir haben es mit, ich sage das jetzt mal so, das dürfen Sie vielleicht als Journalisten nicht sagen, mit einem Massenmörder zu tun. Die Demokratie ist ausgeschaltet, die Meinungsfreiheit, vielleicht kann man in Novosibirsk noch frei reden, ich weiß es nicht. Und dann frage ich mich, was ist mit der Ukraine? Wir bekommen viele Bilder und die Bilder sind ja eigentlich die Sprache auch der Propaganda immer schon gewesen. Alte Frauen, Kinder und auch natürlich junge Frauen, die vertrieben werden. Wir sehen dann viele Bilder aus dem Industriebezirk da in Mariupol, im Tunnel. Und ja, das ist dann weiß, diese Seite. Dieses Bild ist weiß.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Informationen bzw. wenn Nachrichten, wenn Sie Nachrichten lesen, hören oder auch Bilder bekommen, die gekennzeichnet sind damit, dass sie eben von russischer Seite stammen, da sind sie sehr kritisch. Ist denn dieser selbe kritische Blick auch da, wenn Sie hören, das sind jetzt Informationen von ukrainischer Seite?
Inzwischen vielleicht schon. Man muss das Ganze ja komplex sehen. Es gibt die Politik, die, so ist mein Eindruck, Deutschland in die Koalition der Willigen zwingen will. Da ist ja auch Herr Melnyk sehr rührig. Das ist schon grenzwertig aus meinem Blickwinkel heraus. Und da ist eben die Frage, werden da nicht vielleicht Mittel eingesetzt, um uns jetzt diese weiße Seite 100% zu vermitteln und das auch moralisch auszunutzen? Also das ist irgendwie gar kein Vorwurf, verstehen Sie? Mhm. Weil dieses Land wehrt sich gegen einen Angriffskrieg. Eigentlich könnte man sagen, da ist alles erlaubt. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Und es gibt also schon Momente, wo ich denke, dass man dahinter fragen muss, ob wir nicht auch manipuliert werden.
Ich würde gerne nochmal ganz speziell wirklich bei diesem Medienaspekt bleiben. Und natürlich wird uns ja auch oder wird über die Medien eine gewisse Information transportiert. Und ganz oft gibt es eben diesen Hinweis dazu, dass Informationen nicht verifizierbar sind, dass Informationen von einer der Kriegsparteien stammen. Wenn Sie das lesen, würden Sie sagen, das entwertet eine Nachricht?
Das würde ich nicht entwerten nennen. Das nenne ich einen Vorbehalt, Vorbehalt der Wahrheit. Ich höre da zwei Parteien. Ich kann dann glauben oder ich kann nicht glauben. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Die Wahrheit, Die kenne ich nicht.
Ich würde gerne die Runde erweitern, und zwar um Gesine Dornblüt, die viele Jahre für den Deutschlandfunk aus Moskau berichtet hat als Korrespondentin, weiterhin auch aus Russland und über die ehemaligen sowjetischen Republiken im Umfeld Russlands berichtet für den Deutschlandfunk und andere Medien. Hallo Gesine.
Hallo.
Bei dem Gespräch mit Georg Sturmberg, die Frage, die er ja aufwirft, in welchem Umfang können wir alles glauben? Gesine, wie würdest du die beantworten?
Ja, das sind viele Aspekte, die Sie angesprochen haben, Herr Sturmberg. Und ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil das sind ja alles berechtigte, aber doch Fragen, die uns als Journalisten jetzt erstmal oder mich, spreche mal für mich, in meiner täglichen Arbeit erstmal nicht unbedingt betreffen, sondern das sind dann Fragen, die muss die Gesellschaft, die müssen Politiker klären auf der Basis von Informationen. Und diese Informationen liefern wir, die versuche ich zu liefern. Und das ist zum größten Teil Handwerk. Und mein Handwerk sieht so aus, dass ich, wenn ich, was ich jetzt sehr häufig mache, für die aktuellen Sendungen berichte über das, was passiert ist in der Ukraine und auch in Russland, dann sichte ich Nachrichten, die da sind, die aus Russland kommen, die aus der Ukraine kommen. Das Gleiche machen auch Agenturkollegen. Und im Sender ist es so und in den deutschen Medien, dass also je nachdem, also viele Nachrichtenredaktionen arbeiten dann mit den deutschen oder englischsprachigen Agenturmeldungen oder westlichen Agenturmeldungen, die ihren Ursprung haben, aber in Meldungen aus der Ukraine und aus Russland. Und was ich versuche zu machen, ist, dass ich diesen Schritt schon mal gleich überspringe, weil ich mich eben in der Region und in der Medienlandschaft dort aufgrund meiner Spezialisierung auskenne. Und ich gucke dann die russischen und die ukrainischen Medien und Nachrichten direkt an. Und da sehe ich schon einen Unterschied in der Qualität und in der Glaubwürdigkeit. Und ich unterteile da gar nicht in russische oder ukrainische Medien, sondern ich konsumiere oder sichte Agenturen und Online-Zeitungen, die von russischen oder russischsprachigen gemacht werden, die aber größtenteils im Ausland sind. Genauso wie von Ukrainern. Und das sind Leute, die ich kenne, die ich schon vor dem Krieg kannte und schätzte und von denen ich weiß, dass die zuverlässige Arbeit und professionelle Arbeit machen. Und diese Quellen werte ich aus und komprimiere sie dann, packe sie in eine Reihenfolge und präsentiere sie dann in den zwischen 3 und 6 Minuten oder wie viel auch immer wir dann in den Programmen des Deutschlandradios für so ein aktuelles Gespräch haben.
Aber das heißt, ganz viel läuft so auch auf der persönlichen Ebene tatsächlich?
Nee, nicht persönlich. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich erinnere mich jetzt in den letzten Wochen, gab es eine Meldung, dass ein Bus mit humanitären Hilfsgütern für eine Stadt im Norden der Ukraine, dass ein Bus beschossen wurde und da auch Freiwillige ums Leben gekommen seien. Das war, als die russischen Truppen noch im Norden der Ukraine waren. Und da war die einzige Quelle, war ein Facebook-Post von einer oder einem Beteiligten. Und das habe ich dann natürlich erstmal nicht gemeldet. Das ist mir zu wenig Quelle. Andererseits, wenn offizielle Stellen in der Ukraine so etwas berichten, also Behörden, und das wird dann aufgegriffen von einer Qualitätszeitung wie Ukrainska Pravda, dann nehme ich das schon mal für relativ sicher, die Information. Was ich nicht mache, wenn ich das Gleiche in einer russischen Agentur lese wie RIA oder TASS, was staatliche Agenturen sind, von denen ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie lügen und also nicht immer, aber dass sie, also sie sind unzählige Male der Lügen überführt worden. Und dementsprechend ist so dieses, die lügen doch alle oder man kann da nicht einschätzen, welche Information richtig ist. Und auch dieses, Angaben können nicht überprüft werden. Ich finde, das kann man nicht hinter jede Information wahllos dahinter setzen aus dem Kriegsgebiet. Es gibt schon Informationen, die zuverlässiger sind und solche, die weniger zuverlässig sind.
Aber kannst du dem, was Herr Sturmberg eben gesagt hat, bei diesem Schwarz-Weiß-Bild folgen, dass er einerseits diese schwarzen Informationen hat und dann die weißen oder vielleicht gräulichen aus der Ukraine?
Also mir ist dieses Schwarz-Weiß eigentlich zu moralisch, ehrlich gesagt, argumentiert. Ich mache mein Handwerk, ich habe mein Handwerkszeug, das ich anwende und das hat für mich mit diesen Kategorien Schwarz-Weiß eigentlich wenig zu tun. Damit kann ich nicht viel anfangen.
Da muss ich jetzt doch vielleicht nochmal was sagen. Also ich meine das nicht so, dass das jetzt rein politisch widerspiegeln soll, sondern schon, dass ich persönlich für mich entscheide, ich glaube nichts, was ich von diesen Medien aus Moskau bekomme oder was transportiert wird zu uns. Da glaube ich nichts von. Und ich habe Sie so verstanden, dass das durchaus auch berechtigt ist, so zu denken.
Ja.
Oder würden Sie das nicht sagen?
Doch, doch. Und verstehe ich Sie jetzt richtig? Sie wollen im Umkehrschluss, gefällt Ihnen nicht, dass es so aussieht, als würde alles stimmen, was die Ukraine berichtet?
Nein, nein, so ist das nicht. Aber ich vermute einfach, ohne dass ich es professionell nachweisen könnte, dass auch da Propaganda mit im Spiel ist. Und das habe ich eben gesagt, für mich ist das so jetzt sicher überspitzt. Das sind die Bilder von den Flüchtenden, den Frauen und Kindern. Und von der Front erfahre ich jetzt wenig als normaler Konsument. Aus der Etappe kommt da viel. Und Sie kriegen ja Ihre Informationen auch aus zweiter Hand, so wie ich das verstehe. Sie können ja wahrscheinlich gar nicht vor Ort recherchieren.
Ich bin jetzt in Berlin. Ich kann in der Ukraine nicht recherchieren und ich kann auch in Russland nicht recherchieren. Aber ich meine, es gibt ja diese Flüchtlinge, es gibt die Geflüchteten, da führt ja kein Weg dran vorbei. Was ich auch sehe, und da bin ich vorsichtig, zum Beispiel, das fällt schon auf, dass die Ukrainer ja keine Opferzahlen veröffentlichen. Wenn man so die Social-Media-Accounts durchguckt, da gibt's immer von ukrainischer Seite ganz viele Behauptungen, wie viel russisches Gerät abgeschossen wurde. Und das wird dann immer weiter geteilt. Da kann man schon in so einen Rausch kommen, wenn man sich darauf einlassen würde. Das mache ich grundsätzlich nicht. Und zumal eben wir auch von der anderen Seite keine verlässliche Information haben über ukrainische Verluste. Und da denke ich schon, dass natürlich die ukrainische Seite versucht, das ist in jedem Krieg so, die Öffentlichkeit für sich einzunehmen. Und da muss man eben dann als deutscher Journalist oder Journalistin entsprechend mit diesen Informationen umgehen und die nicht direkt weitergeben oder sie einordnen.
Und ebenfalls in der Runde Viktor Marinov vom Rechercheverbund Korrektiv. Er ist dort einer der Faktenchecker, also beschäftigt sich auch mit Desinformationen, die insbesondere über digitale Medien in die Welt gesetzt werden. Hallo Herr Marinov.
Hallo.
Herr Sturmberg hat ja auch die Frage aufgeworfen, werden wir auch von ukrainischer Seite manipuliert? Und er hat das ja auch ein bisschen ausgeführt. Sie sind nun insbesondere gerade mit Fact-Checking befasst. Können Sie da eine Antwort geben oder wie würde Ihre Antwort ausfallen?
Frau Dornblüt hat ja auch schon ein bisschen darauf geantwortet. Natürlich gibt es von der Ukraine zum Beispiel immer diese Updates. Alle paar Tage so viele russische Panzer haben wir zerstört. Das ist natürlich etwas, was man nur eingeschränkt glauben kann. Da kann man auch viele Beispiele nennen. Ich pick mir jetzt eines raus, das ein bisschen reichweitenstärker war als die anderen vielleicht. Da ging es um den sogenannten Ghost of Kiev, also der Geist von Kiew. Das war so ein angeblicher Kampfjet-Pilot, der an einem Tag schon 6 russische Flugzeuge angeblich abgeschossen haben soll und insgesamt schon 40. Und das hat die ukrainische Regierung gerade jüngst zugegeben, aber das war wochenlang als Mythos, als Heldenmythos sozusagen aufgebaut. Und das ist natürlich klassische Propaganda, die man zur Steigerung der Moral benutzt. Und ja, natürlich, Frau Dornblüt hat das auch schon gesagt, es ist Krieg, beide Seiten versuchen mit Propaganda die eigene Gesellschaft A, da die Moral hochzuhalten und B, mögliche Unterstützer zu gewinnen.
Wie gehen wir denn damit um? Einfach wirklich es kenntlich machen und sagen, ja, das sind eben Informationen, die von einer Kriegspartei kommen. Ich frage mich jetzt gerade, ist es dann richtig, einfach solche Informationen wegzulassen über so ein Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, wie Sie es gerade genannt haben, den Ghost von Kiew, sowas einfach nicht berichten oder eben entsprechend eingeordnet berichten?
Also ich würde sagen, da muss man immer bei jedem einzelnen Thema ganz genau schauen und differenzieren. Wir haben über den Ghost of Kiev zum Beispiel nicht berichtet, weil wir uns gedacht haben, das ist wahrscheinlich Propaganda, aber andererseits können wir oder konnten wir das bis vor wenigen Wochen nicht eindeutig sagen, das ist Propaganda und es gibt ihn nicht. Also wir waren uns da nicht sicher und da sind wir wieder bei dieser Frage, sollten wir das transparent machen? Und ich finde, ja, wir sollten das auf jeden Fall transparent machen. Aber auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, Sie haben gefragt, wie gehen wir mit sowas um? Ich finde, ein Teil der Antwort, ein sehr wichtiger Teil, ist schon hier angeklungen, Erfahrungswerte. Wenn wir wissen, das russische Außenministerium hat über Butscha zum Beispiel über diese Stadt, wo Leichen in der Straße massenweise gefunden worden sind nach dem Abzug der russischen Truppen. Da hat das russische Außenministerium 5, 6 verschiedene Geschichten dazu verbreitet. Die Leichen bewegen sich, es sind gar keine Leichen und so weiter und so fort. Wenn man sieht, da ist eine Quelle, die hat schon in der Vergangenheit, und Frau Dornblöd hat da zum Beispiel Ria Novosti genannt, und es gibt eine Quelle, die schon mehrfach beim Lügen erwischt wurde sozusagen, da muss man natürlich sehr genau hinschauen und sich 2, 3 und 4 Mal überlegen, bringe ich das jetzt, was diese Quelle überhaupt erzählt, oder verzichte ich?
Ich finde es immer ganz wesentlich, in welchem Kontext und in welchem Format man das macht. Also dieser Wunderpilot, ich habe über den nicht berichtet, ich habe auch in unseren Programmen nichts davon gehört, will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber sowas ist ja irgendwie, das kann man nicht überprüfen, dann lässt man es besser weg und es bringt ja eigentlich keine Erkenntnis, ja, würde jetzt nichts zur großpolitischen Großlage beitragen, keine Erkenntnis, insofern finde ich das nicht so wichtig, das zu berichten und schon gar nicht in den Nachrichten, die ja sehr kurz sind und faktenbasiert, in denen das dann als Meldung dastehen würde und nicht eingeordnet werden könnte. Ich finde es aber legitim andererseits in so Formaten, in denen man redet über Propaganda oder über Mythen und dergleichen mehr oder journalistisches Handwerk, da dann sowas auch zu besprechen. Und ich möchte mal ein anderes Beispiel noch nennen, das war nämlich gerade gestern. Da gab es von der ukrainischen Seite die Meldung, bereits am Samstag hätte die Ukraine ein Quartier des russischen Armeestabs in der Gegend um Izium im Gebiet Kharkiv angegriffen. Die Gegend ist gerade sehr umkämpft. Also da ist eins der Zentren der russischen Offensive jetzt im Osten. Und die ukrainische Seite meldete, man habe dort erfolgreich eben diesen Stab angegriffen und es seien mehrere hochrangige russische Militärs getötet und verwundet worden. Und dann gab es in den sozialen Netzwerken eben verschiedene Meldungen, auch dass der General Gerasimov, einer der höchsten Militärs Russlands, dass der dort gewesen sei und dass der auch verwundet worden sei. Und von der russischen Seite gab es dazu gar nichts, wäre aber auch seltsam gewesen, wenn die Russen das bestätigt hätten. Aber sie haben es auch nicht dementiert. Und ich habe erstmal beschlossen, dass ich gar nichts mache. Und dann kam aber parallel die Meldung, und da sind wir wieder bei dem Thema sich auskennen und die Quellen kennen. Es gibt einen Datenjournalisten, einen russischen, den habe ich auch mehrfach in Moskau getroffen. Der beschäftigt sich schon seit Jahren mit Open-Source-Material zu Militär und hat ganz viel auch zu Syrien, Einsatz der russischen Armee in Syrien recherchiert. Und der twitterte dann irgendwann mehrfach, dass am Samstag am russischen Flughafen Belgorod, also im Grenzgebiet nahe diesem Gebiet Kharkiv in der Ukraine, dass dort am Samstag ungewöhnlich viele russische Militärmaschinen und Militärhubschrauber gesichtet worden seien, die dann da blieben und die mit einem großen Auflauf dann am Sonntag wieder abgeflogen sind. Und das habe ich dann schon irgendwann dann erwähnt in Zusammenhang mit dieser Behauptung der Ukrainer, sie hätten eben dort hochrangige Militärs angegriffen und entweder verwundet oder getötet. Habe aber gesagt, das ist mit aller Vorsicht zu genießen. Aber ich fand es dann doch interessant, dass ja offensichtlich den Ukrainern militärisch so, sagen wir mal, hochwertige oder ja Erfolge möglicherweise gelingen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Und in aller Vorsicht fand ich das dann vertretbar zu erwähnen, eben weil ich diese andere Quelle da mit den Beobachtungen in Belgorod hatte.
Mein Eindruck, um jetzt auf die gesamte Berichterstattung mal zu blicken, ist, wenn wir über Quellen von Kriegsparteien oder wenn wir über Kriegsparteien als Quelle sprechen, dass vor allem eben, wenn es um so etwas wie den Kriegsverlauf geht oder strategische Bewegungen oder etwas, dass in diesen Fällen tatsächlich auch auf Kriegsparteien als Informationsquelle zurückgegriffen wird. Nicht so sehr dann, wenn es zum Beispiel um solche Heldengeschichten geht, wie bei diesem Wunderflieger, bei dem angeblichen Ghost of Kiev. Kann man das so ungefähr einordnen, dass man sagt, ja, an bestimmten Stellen ist man darauf angewiesen, weil man auch selbst nicht vor Ort ist. Dann sagt man, hier gab es zum Beispiel an der Front folgende Bewegungen, aber wenn es um etwas geht, was vielleicht wirklich gezielt der eigenen Moral, die eigene Moral stärken soll, da ist man dann eher vorsichtig. Ist das so richtig?
Also ich würde dem nicht zustimmen, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich finde, man muss immer wirklich von Fall zu Fall gucken. Und auch bei solchen Sachen, was passiert an der Front, auch das lässt sich heute teilweise abseits von den Kriegsparteien belegen, stützen, überprüfen. Es gibt Satellitenbilder, viele russische Soldatinnen und Soldaten laden Videos hoch. Die kann man sich anschauen und gucken, was ist da drin. Manche der Propagandavideos kann man sich auch anschauen und gucken, wie glaubwürdig ist es denn. Ganz oft gibt es zum Beispiel von russischer Seite Videos, die behaupten, dies und jenes wäre inszeniert. Und da ist es manchmal auch total banal, sie zu entlarven. Wir hatten zum Beispiel neulich einen Fall, wo es darum ging, eine angebliche Leiche, die sich aber plötzlich eine Zigarette anzündet. Und da wurde diese Nachricht auf Russisch verbreitet nach dem Motto, ach, schaut mal, die Ukraine setzt hier Schauspieler ein als Leichen. Aber wenn man nach diesem Video gesucht hat, es gibt so Suchmaschinen, mit denen man nach Videomaterial gezielt suchen kann, haben wir herausgefunden, nee, das ist aber aus einem alten Rap-Video, das schon vor Jahren aufgenommen wurde, wo ein Schauspieler tatsächlich eine Leiche gespielt hat. Also ich finde, man muss wirklich von Fall zu Fall gehen. Und es gibt vieles, was man, auch wenn man nicht direkt an der Quelle sitzt, direkt an der Front ist, was man überprüfen, verifizieren oder zumindest auf der Plausibilität abklopfen kann.
An Herrn Sturmberg gefragt, was würden Sie sagen, wann ist es gut und auch richtig, auf Informationen von den Kriegsparteien zurückzugreifen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich habe Frau Dornblüt jetzt schon so verstanden, das könnte ich als Medienkonsument dann auch mitnehmen, dass Sie größtmögliche Sorgfalt darauf verwenden, dass Sie möglichst Fakten berichten und nicht Propaganda. Das kann aber dann im Grunde nur ein Bruchteil der Wahrheit sein. Aber wenn Sie so weit gehen müssen in der Prüfung und auch in Ihren eigenen Zweifeln, dann bleibt uns wahrscheinlich ein Großteil der Wahrheit verborgen.
Ich würde nicht sagen der Wahrheit, aber der Details und der vielen Einzelfälle. Natürlich, das können wir nicht abbilden. Und ich habe auch eben Herrn Marinov mit großer Sympathie zugehört. Also diese Faktenchecks, das ist natürlich was unheimlich wichtig ist, aber was natürlich wir in unserem Tagesgeschäft als Korrespondenten, die ja sozusagen für die Großwetterlage und für die Hauptnachrichten zuständig sind, das können wir gar nicht leisten, die Sachen so schnell zu überprüfen. Manchmal gibt es da Glücksfälle, dass einem zu manchen Meldungen dann schnell bei Twitter oder sonst irgendwo irgendeinen Faktencheck schon entgegenspringt, den irgendjemand ganz schnell gemacht hat. Aber ich bin dann im Zweifelsfall bei solchen Sachen, also ich versuche immer nochmal irgendwie mich zurückzulehnen, einmal durchzuatmen und meinen gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Und wenn mir was komisch vorkommt, dann lasse ich das erstmal lieber weg, bevor ich es in die Welt setze. Denn wenn was in der Welt ist, dann kriegt man es nicht wieder raus.
Ich würde gerne mal einfach zwei Beispiele nennen oder vielleicht können wir mal auf Beispiele eingehen, die ich jetzt gerade heute über die Agenturen gelesen habe und auch auf Nachrichtenportalen. Zum einen hieß es da:
Das russische Verteidigungsministerium hat den Abschuss eines ukrainischen Kampfjets gemeldet. Das Flugzeug des Typs MiG-29 sei in der Nähe der ostukrainischen Stadt Slowjansk getroffen worden. Zudem seien 38 militärische Ziele getroffen worden, darunter Munitionslager und Kontrollzentren.
Das ist natürlich eigentlich eine klassische Information, die man nicht nachprüfen kann. Das ist dann tatsächlich einfach die Weitergabe dessen, was das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet, oder?
Also ja, diese Meldungen des Generalstabs, die gibt es ja täglich, manchmal auch mehrfach täglich. Und da sind immer solche Meldungen bei. Also da wird aufgezählt, wie viele militärische Objekte die russische Luftwaffe zerstört haben will. Und es lässt sich alles nicht nachprüfen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, diese Zahlen, die sind im Prinzip, ich weiß nicht, Herr Sturmberg, vielleicht können Sie uns sagen, ob Sie das interessieren würde. Ich glaube, dass die meisten Menschen diese Zahlen jetzt irgendwie eher nicht so interessieren, weil es eben täglich andere Zahlen sind und weil auch jedem einleuchtet, dass es auf beiden Seiten Verluste gibt.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und ich stehe eher auf dem Standpunkt, dass wenn es irgendwann mal eine Dynamik gibt, also wenn mal jemand einschätzen würde, jetzt ist die Hälfte der ukrainischen Flughäfen zerstört oder irgendwas, was so einen Trend oder eine Marke setzt. Das wäre was ich für berichtenswert halten würde, aber nicht diese täglichen kleinen Meldungen, von denen man überhaupt nicht weiß, wie man sie einschätzen soll. Und genauso verfahre ich eben auch mit den ukrainischen Meldungen, die es auch täglich gibt.
Nein, Sie haben völlig recht, damit könnte ich gar nicht anfangen, könnte ich überhaupt nicht einordnen.
Und Sie brauchen es auch nicht in den Nachrichten.
Ich brauche es auch nicht, ganz genau, ja. Das ist vielleicht am ehesten das, wovon ich davon ausgehe, dass es Propaganda ist, während ich natürlich von Ihrer Arbeit, also die ich großartig finde, also da glaube ich jetzt, dass das die bessere Quelle ist, als wenn ich mich mit irgendwelchen Zahlen befasse, die ich ohnehin nicht glaube.
Allerdings, sowas gibt es auch in unseren Nachrichten, im Deutschlandfunk und auch bei der Tagesschau zum Beispiel. Auch gerade solche Meldungen, die Sie, Herr Sturmberg, eigentlich nicht bräuchten.
Ja, gut. Die Auswahl der Nachrichten, da kann ich jetzt natürlich auch nicht hinterblicken, warum man das macht. Denn das können wir nicht zuordnen, also die Normalbürger. Das müssten Militärs wahrscheinlich beurteilen. Ich nehme an, dass Sie als Journalisten das auch gar nicht beurteilen können.
Da stimme ich Ihnen zu. Es gibt auch also zusätzlich zu diesen Zahlen der angeblich vernichteten Militärgerätschaften und auch Soldaten, das heißt ja auch so, die werden vernichtet, Zitat, gibt es dann auch immer Beschreibungen von, wo welche Truppen an welchen Orten vorgerückt sind. Und das sind teils kleine Städte, da muss auch ich erstmal auf der Karte gucken, wo die überhaupt liegen. Manchmal höre ich das auch bei uns in den Nachrichten, das geht meistens zurück auf Meldungen der deutschen Agenturen, die dann in den frühen Morgenstunden, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, eben schon morgens ihre Nachricht absetzen müssen und dann eben das nehmen, was da vom Generalstab kommt. Das versuchen auch noch ein bisschen einzuordnen, aber oft sind das tatsächlich dann irgendwelche Mikrobewegungen irgendwo an der Front im Osten oder Süden der Ukrainer und nicht mal die Leute, die das Land schon oft bereist haben, wissen, wo da eigentlich was genau ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen so ein Symptom unserer Zeit. Da gibt es diese Nachrichtenticker und Live-Blogs und so weiter. Und die wollen sozusagen gefüllt werden. Und dann kommen da eben auch so Sachen rein, die nicht verifiziert sind und die eigentlich auch nicht wirklich relevant sind.
Ist das vielleicht auch ein Problem dieser modernen Nachrichtenwelt, sage ich mal, der digitalen Nachrichtenwelt, wo es dann eben diese Live-Ticker, Live-Blogs gibt? Herr Marinov, vielleicht nochmal auch an Sie gefragt.
Ja, das ist schon eine andere Lage als noch vor 20, 30 Jahren. Ne? Wir sind jetzt quasi, also wenn man so will, als Konsument kann man 24/7 den Krieg verfolgen. Und das ist, finde ich, schon eine andere Situation. Ich glaube, nicht zwingend eine bessere.
Wir haben jetzt gerade eben über Meldungen, die dann aus dem Moskauer Verteidigungsministerium kommen, gesprochen. Es gibt eben aber auch umgekehrt Meldungen, die von ukrainischer Seite verbreitet werden. Ich habe hier noch mal eine, da heißt es:
Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut auch nicht militärische Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Im Gebiet Dnipropetrovsk sei ein großes Getreidelager zerstört worden, teilte die Militärverwaltung des Gebiets mit. Dazu veröffentlichte sie ein Video, das einen Raketeneinschlag zeigt.
Hier steckt dann sozusagen auch der Vorwurf mit drin, Russland gehe es darum, zum Beispiel eine Ernährungskrise auszulösen. Das heißt, auch da steckt ja eine Motivation drin, stelle ich mir vor, solche Meldungen auch zu verbreiten, oder?
Da gibt es ein Video und da gibt es, also das ist eben dann auch ein Unterschied, ne? Ja. Wenn es davon ein Video gibt und nicht nur eins. Und in der Regel gibt es ja bei diesen Meldungen dann mehrere Bilder und dazu kann Herr Marinov mehr sagen, wie man das dann verifiziert und wann man davon ausgehen kann und dann kann man noch überprüfen, wo diese Bilder aufgenommen sind und so. Und wir wissen ja, dass in der Ukraine zahlreiche nicht-militärische Ziele angegriffen wurden und das ist nicht der erste Getreidespeicher. Insofern würde ich das jetzt nicht gleichsetzen mit einer russischen Meldung über so und so viel abgeschossene ukrainische Flugzeuge. Da gibt es schon einen qualitativen Unterschied.
Ja, und machen Sie das gerne, Herr Marinov, dass Sie einfach mal erklären, wie das dann sozusagen verifiziert wird. Gesine hat das gerade angesprochen.
Also ich kenne jetzt dieses einzelne Video nicht, aber das ist natürlich schon ein sehr großer Unterschied. Da würde ich Frau Dornblöd vollkommen recht geben, weil da liefert die Quelle auch gleich die angebliche Primärquelle mit. Das heißt, man hat jetzt dieses Video, man kann sich das anschauen. Was sieht man darauf? Kann man irgendwas ausmachen, irgendwelche Schriftzeichen, die können zum Beispiel helfen, die Straße zu finden, die Stadt zu finden. Man kann über Satellitenbilder auch schon über so einfache Sachen wie Google Maps gucken. Könnte das wirklich diese Straße sein? Man kann die einzelnen Häuser vergleichen, die einzelnen Geschäfte. Also wenn man schon so ein Video hat, ist das ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt für eine weitere Recherche, für eine Überprüfung sozusagen dieser Meldung. Es ist aber auch keine Garantie. Es gibt auch Videos, wo man nichts erkennt tatsächlich.
Wie viel Zeit kostet das denn?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich habe mich zum Beispiel mit Videos beschäftigt aus Bucha, aus dieser Stadt, wo man sehr viele Leichen gefunden hat nach dem Abzug der russischen Truppen auf der Straße. Da kann es auch sein, dass man einen halben Tag dran sitzt und sich von einem zweiminütigen Video einfach jede Sequenz 20 Mal anschaut, um festzustellen, ist das jetzt eine Leiche, die ihre Hand hebt. Und solche Bilder sollte man, glaube ich, den ZuschauerInnen eher nicht zumuten.
Beide Meldungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, waren versehen mit dem Hinweis:
Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.
Aber wenn ich Gesine richtig verstehe, trotzdem ist da ein qualitativer Unterschied, allein schon, weil bei dem einen Beispiel eben mit dem Video zumindest eine mögliche Quelle genannt wird.
Ja, ich finde, das hat zunehmend was von zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Da hört auch keiner mehr richtig zu und ich bin da zwiegespalten. Also einerseits ist es natürlich richtig, Informationen, die man für relevant hält, die man aber nicht komplett überprüfen kann, damit zu versehen und auch transparenzmäßig zu sagen, wir sind uns da nicht ganz sicher. Aber das darf eben nicht zu einer Floskel verkommen, die sozusagen legitimiert, alles, was irgendwie durch das Universum wabert, als Nachrichten zu verkaufen und in die Welt zu blasen. Und da entsteht eben dann dieser Eindruck, dass egal, ob das aus Moskau kommt oder aus Kiew kommt, alles irgendwie ja sowieso beliebig ist. Und das ist ja ein wesentlicher Kern und eine Methode der russischen Propaganda seit Jahren, dass sie eben Zweifel streut vor allen Dingen. Also schon auch Gegenerzählungen, auch einander widersprechende verbreitet, aber vor allen Dingen Misstrauen sät in die Institution der freien Presse und der Wahrheit einfach. Wir müssen Transparenz üben, aber es darf eben nicht zu so einer Pauschalformel verkommen.
Ja, das dürfen natürlich Journalistinnen und Journalisten nicht als Ausrede verstehen. Oh, ich kann da sowieso nicht überprüfen, also kann ich jetzt alles übernehmen.
Wir sind jetzt ja schon ein bisschen fast in der Abschlussrunde. Herr Sturmberg, wie wünschen Sie es sich denn?
Ich kann mir von Ihnen nichts anderes wünschen, als dass Sie so wahr wie möglich berichten, das ist völlig klar.
Mit Blick auf die eigene Arbeit und insbesondere, wenn wir darüber reden, wie wir mit den Informationen von Kriegsparteien umgehen. Gibt es da noch etwas dazu zu lernen, Gesine?
Also das Kernproblem, finde ich, ist, dass wir zwar versuchen, Klarheit in die Lage zu bringen, aber dass das nicht unbedingt Klarheit der Entscheidungen oder dass es keine Erleichterung bringt. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, Herr Sturmberg, was Sie ansprechen, wenn ich Sie versuche zu verstehen. Also,
ja, das finde ich sehr gut formuliert.
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Lage gerade und es sind keine rosigen Aussichten. Und ich weiß auch nicht, wo Licht am Ende des Tunnels ist. Es gibt einfach aus dieser Situation jetzt keinen schnellen Ausweg oder keine schnelle Lösung. Ich weiß nicht, wie wir zufrieden kommen können. Ich weiß nicht, wie Russland demokratisch werden kann. Und das sind alles Sachen, die natürlich alle belasten. Aber ich glaube, dass wir als Journalisten nur unseren Job machen können und die Lage beschreiben können. Und es ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn es wird ja auch immer wieder gefordert, Journalismus solle Lösungen aufzeigen. Aber es gibt zurzeit keine schnellen Lösungen. Und ich glaube, da müssen wir einfach dann auch unsere Grenzen anerkennen.
Ergänzung von Ihnen, Herr Marinov?
Ja, also ich glaube, wir teilen so ein bisschen mit Herrn Sturmberg dieses unsichere Gefühl und wo wir denken, niemand weiß, wie dieser Krieg ausgehen wird. Ich glaube, gerade der Journalismus in Deutschland macht schon einen guten Job. Aber natürlich ist es so, Herr Sturmberg, dass wenn Sie sagen, ich kann nicht die ganze Wahrheit kennen, das stimmt. Und um auf diese philosophische Ebene jetzt wieder abzurutschen, das wird auch immer so bleiben. Niemand ist im Besitz der hundertprozentigen Wahrheit. Aber was wir machen können und was wir machen, ist, uns der immer anzunähern. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut und sicher können wir da auch was lernen. Man kann immer was lernen.
Dass wir als Journalistinnen und Journalisten einfach die Arbeit machen. Das nehmen wir mit aus dieser Diskussion, da machen wir einen Punkt. Kriegsparteien als Quelle, wie Aussagen zu Nachrichten werden. Das war unser Thema heute bei Nachredaktionsschluss. Mit Georg Sturmberg, Deutschlandfunkhörer, mit Gesine Dornblüt, langjährige Moskau-Korrespondentin. Jetzt berichtet sie aus Berlin über Russland und die ehemaligen Sowjetrepubliken. Und mit Viktor Marinov haben wir gesprochen vom Rechercheverbund Korrektiv. Dort ist der Faktenchecker. Und Sie können uns gerne Ihre Themen schicken, wenn Sie etwas beschäftigt in den Medien. Wenn Sie sagen, das ist gut, das läuft schlecht, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Sören Brinkmann und sage Tschüss, bis bald.
Mich würde interessieren, war das jetzt aufschlussreich für Sie? Hat das Ihnen ein bisschen geholfen, mit dieser Unsicherheit, sage ich mal, besser klarzukommen oder diesem Schwarz-Weiß? Oder wie war das so für Sie?
Ich habe jetzt schon eine Menge erfahren über Ihre Arbeit und Ihr Bemühen, dass Sie uns als Konsumenten wirklich nur Nachrichten in die Hand geben, die Sie auch überprüft haben und die möglichst wahrheitsgetreu sind. Aber Sie haben gemerkt, wie verunsichert ich bin und sicher auch sehr viele andere Menschen und das auch gar nicht alles zuordnen können, was wir dann konsumieren. Das können wir einfach gar nicht.